Magda wuchs in einem kleinen Haus am Rande eines Dorfes auf. Ihre Welt war einfach, aber erfüllt von Wärme und Geborgenheit. Ihre Mutter war sanft, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und summte alte Lieder, während sie Magdas Haare kämmte. Ihr Vater war ein kräftiger Mann, der nach Arbeit roch, aber dessen Hände niemals zu hart waren, um sie liebevoll über Magdas Wangen streichen zu lassen. Er trug sie oft auf seinen Schultern, und aus dieser Höhe erschien ihr die Welt endlos, voller Möglichkeiten, voller Abenteuer. Magda war ein fröhliches Kind. Sie liebte es, mit ihren Puppen zu spielen, sie mit Stoffresten einzukleiden, ihnen Geschichten zu erzählen. Manchmal setzte sie sich auf den Schoß ihrer Mutter, während diese alte Bibelgeschichten vorlas. Sie mochte die Geschichten vom Himmel besonders, ein ruhiger und friedlicher Ort. Von dort aus beobachteten der liebe Gott und alle seine Engel die Menschen. Sie fragte sich oft, ob Gott wirklich alles sieht und sie irgendwann bestrafen würde. Für all die Streiche, die sie ihrem Nachbarn, dem alten Theo, gerne spielte, oder wenn sie Obstkuchen von Fräulein Irina stiebitze. Magda lebte ein schönes Leben in ihrem kleinen Dorf. Doch mit der Zeit verdunkelten sich die Gesichter der Erwachsenen. In den Gesprächen ihrer Eltern fielen Worte, die sie nicht verstand. Angst lag in der Luft wie eine dunkle Wolke, die das Licht verschluckte. Fremde Männer kamen ins Dorf, sprachen mit lauten Stimmen, trugen Uniformen. Gerüchte machten die Runde. Der Krieg war nah. Eines Nachts wurde Magda von einem fernen Donnern geweckt, doch es war kein Gewitter. Ihr Vater stürmte ins Zimmer, packte sie aus dem Bett und hob sie auf seine Arme. Seine starken Hände zitterten. Er sprach mit ihrer Mutter, die hektisch Kleiderbündel zusammensuchte. Sie begriff nicht, was geschah, bis draußen Schreie erklangen. Magda klammerte sich an ihren Vater, während er sie in die Dunkelheit trug. Dann kamen die Explosionen. Die Erde bebte. Die Häuser erzitterten. Das dumpfe Grollen von einstürzenden Mauern mischte sich mit dem Knallen von Fenstern, den Schreien der Menschen. Magda sah, wie das Feuer den Himmel rot färbte. Ihr Vater rannte mit ihr auf den Armen, doch plötzlich riss ihn ein Knall von den Füßen. Magda fiel in den Dreck, hustete, versuchte sich aufzurappeln. Ihre Mutter lag nur wenige Schritte entfernt. Ihre Augen waren weit aufgerissen, ihr Mund formte ihren Namen, doch sie bewegte sich nicht mehr. Magdas Blick wanderte zu ihrem Vater. Er lag auf dem Bauch, sein Körper regungslos. Sie wollte zu ihm kriechen, ihn rufen, ihn berühren, doch ihr Instinkt sagte ihr, dass es zu spät war. Tränen brannten in ihren Augen. Sie war allein. Trotz des Schocks zwang sie sich aufzustehen. Um sie herum brannten Häuser, überall waren schreiende Menschen, Schatten, die durch den Rauch huschten. Sie musste fort, musste rennen. Doch ihre Beine fühlten sich schwer an, als wären sie aus Stein. Dann sah sie ihn. Ein Junge saß mitten auf der Straße. Sein Gesicht war von Ruß geschwärzt, seine Kleidung zerrissen. Er bewegte sich kaum, saß einfach da, während das Chaos um ihn tobte. Sein Blick war leer, doch als Magda näher kam, richtete er die Augen auf sie. Große, dunkle Augen, in denen eine merkwürdige Ruhe lag. Er sah aus, als gehöre er nicht hierher. Magda wusste nicht, warum sie stehen blieb. Sie hätte weglaufen sollen, hätte sich in Sicherheit bringen müssen. Doch als sie sah, wie er sich mühsam aufrichten wollte, nur um sofort wieder auf die Knie zu sinken, überkam sie ein überwältigendes Gefühl. Sie konnte ihn nicht hier lassen. »Komm mit«, flüsterte sie. Ihre eigene Stimme klang fremd inmitten des Lärms. Sie beugte sich hinunter, griff nach seiner Hand. Er war so leicht, so zerbrechlich. Langsam zog sie ihn hoch. Der Junge humpelte, als hätte er Schmerzen, doch er ließ sich führen. Kein Wort kam über seine Lippen. Er sprach nicht, doch seine Hand in ihrer fühlte sich warm an. Magda wusste nicht, wer er war, aber sie wusste eines, er war nun ihr Bruder. Wenn jemand sie fragte, würde sie genau das sagen. Sie würden zusammenbleiben. Niemand würde ihn ihr wegnehmen. Während sie sich durch die Ruinen bewegten, hielt Magda seine Hand fest. Magda und Eugen wurden in einen Lastwagen gesetzt, zusammen mit vielen anderen Kindern, die ebenfalls ihre Eltern verloren hatten. Der Wagen holperte über die Straßen, während die Erwachsenen, die sie begleiteten, kaum ein Wort sprachen. Der Geruch von Angst lag in der Luft, durchmischt mit Schweiß und dem dumpfen Geruch feuchter Kleidung. Manche Kinder weinten leise, andere starrten mit leeren Augen aus der Ladefläche. Eugen klammerte sich an Magda, seine kleinen Finger um ihre Hand geschlossen. Sie hatte bemerkt, dass er nicht nur nicht sprach, sondern sich auch kaum beschwerte. Wenn andere Kinder wimmerten oder sich an ihre wenigen Habseligkeiten klammerten, saß Eugen still da. Doch seine Augen folgten allem aufmerksam, als würde er jedes Detail in sich aufnehmen. Nach einer endlosen Fahrt hielten sie endlich vor einem großen Gebäude mit hohen grauen Mauern. Ein Waisenhaus. Es wirkte mehr wie eine Festung oder ein Gefängnis, eingezäunt von rostigem Metall, als wolle man verhindern, dass jemand hinauslief. Die Fenster waren schmal und ließen nur wenig Licht hinein. Magda spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog. Sie wurden in eine lange Halle geführt, in der Nonnen mit harten Gesichtern warteten. Sie trugen schwarze Gewänder, ihre Hände festgefaltet, ihre Blicke streng. Ohne große Worte wurden die Kinder in Gruppen aufgeteilt, einige weinende Kleine wurden in andere Räume geführt. Eine der Nonnen kam auf Magda zu, musterte sie, dann Eugen. »Name?« fragte sie scharf. Magda schluckte. »Magda, und das ist mein Bruder Eugen.« Die Nonne verzog keine Miene. »Er sieht nicht aus wie dein Bruder.« Magda spürte, wie Eugen sich fester an sie drückte. Ihre Kehle war trocken. »Doch, das ist er.« Ein langer Moment verstrich, dann zuckte die Nonne die Schultern. »Hier interessiert es niemanden. Nehmt Platz.« Von diesem Moment an war ihr Alltag geprägt von Strenge und Kälte. Die Kinder hatten keinen eigenen Besitz, keine Spielsachen, keine Erinnerungsstücke. Sie bekamen einfache, kratzige Kleider und mussten in langen Reihen aufstehen, wenn der Tag begann. Essen gab es nur in kleinen Portionen, immer das Gleiche. Eine wässrige Suppe, ein Stück hartes Brot. Wer zu langsam aß, bekam nichts. Wer redete, wurde bestraft. Die Regeln waren unerbittlich. Kinder, die sich widersetzten, mussten in dunklen Kammern bleiben. Manche kamen weinend heraus, andere sagten nie wieder ein Wort. Eugen war von Anfang an ein Ziel für die anderen Kinder, weil er nicht sprach, weil er hinkte, weil er anders war. Die älteren Jungen verspotteten ihn, stießen ihn manchmal zu Boden. Magda stellte sich schützend vor ihn, doch das bedeutete, dass auch sie Schläge kassierte. Doch sie ließ sich nicht brechen. Jede Nacht betete sie, leise, während die anderen schliefen. Sie faltete ihre Hände unter der dünnen Decke, flüsterte mit geschlossenen Augen. Sie betete für Eugen, für sich, für einen Ausweg. Eugen saß oft einfach nur neben ihr. Stumm, doch sie hatte das Gefühl, dass er zuhörte. Manchmal nahm er ihre Hand, drückte sie leicht. In diesen Momenten fühlte sie sich nicht mehr ganz so allein. Mit der Zeit erkannte Magda, dass sie nicht die Einzige war, die noch Hoffnung hatte. Einige der anderen Kinder schauten zu ihr auf, weil sie nicht aufgab. Ein Mädchen mit zerzaustem Haar bat sie einmal leise, für sie mitzubeten. Ein kleiner Junge versteckte sich oft hinter ihr, wenn er Angst hatte. Doch die Nonnen mochten es nicht, wenn jemand zu viel Eigenständigkeit zeigte. Eines Tages, als Magda Eugen helfen wollte, wurde sie von einer der Pflegerinnen gepackt. »Du bist nicht seine Mutter«, fauchte die Frau und zog sie grob zur Seite. »Du kümmerst dich um dich selbst, verstanden?« Magda presste die Lippen zusammen, kämpfte gegen die Tränen an. »Gott sieht alles«, murmelte sie nur. Die Pflegerin erstarrte einen Moment, dann verzog sie das Gesicht. »Gott interessiert sich nicht für Kinder wie euch«, spottete sie. »Beten wird dich nicht retten.« Magda sagte nichts mehr. Aber in ihrem Inneren blieb die Flamme der Hoffnung bestehen. Egal, was geschah. Sie würde nicht aufgeben. Sie würde für Eugen stark sein. Jeder Tag im Waisenhaus verlief gleich. Das schrille Läuten der Glocke markierte den Morgen, gefolgt von einem hastigen Waschen mit kaltem Wasser und einem kargen Frühstück. Die Kinder wurden in Gruppen eingeteilt und bekamen Aufgaben zugewiesen. Böden schrubben, Wäsche waschen, Geschirr abtrocknen. Alles wurde in absoluter Stille erledigt. Wer zu langsam war oder sich beschwerte, wurde bestraft. Magda lernte schnell, sich unterzuordnen. Sie hielt den Kopf gesenkt, tat, was man ihr sagte und versuchte, nicht aufzufallen. Doch das war schwierig, denn Eugen fiel immer auf. Er hinkte hinter den anderen Kindern her. Seine Bewegungen waren ungelenk und weil er nicht sprach, wurde er oft falsch verstanden. Die Nonnen behandelten ihn mit offener Verachtung. Sie ignorierten ihn, schoben ihm die schwersten Arbeiten zu oder bestraften ihn für Dinge, die er nicht getan hatte. Wenn er stolperte, wurde er geschlagen. Wenn er zu lange brauchte, wurde ihm das Essen verweigert. »Er ist nutzlos«, hörte Magda eine der Nonnen einmal sagen. »Ein Klotz am Bein. Solche Kinder sollten erst gar nicht hier sein.« Magda ballte die Fäuste. Doch sie wusste, dass Widerspruch sinnlos war. Also beschützte sie Eugen so gut sie konnte. Sie half ihm beim Anziehen, gab ihm heimlich von ihrem Essen ab und schirmte ihn ab, wenn andere Kinder ihn hänselten. Doch sie konnte nicht immer da sein. Eines Tages, als sie gerade in der Waschküche war, hörte sie lautes Lachen aus dem Hof. Ihr Magen zog sich zusammen. Sie eilte hinaus und sah sofort, was los war. Ein älteres Mädchen, fast ein Kopf größer als Magda, stand über Eugen. Er lag am Boden, sein Gesicht schmutzig, seine Hände zitterten. Das Mädchen hatte ihm die Mütze vom Kopf gerissen und hielt sie nun hoch, während die anderen Kinder klatschten und johlten. »Willst du sie zurück?« höhnte sie. »Dann hol sie dir!« Sie warf die Mütze in eine Pfütze. Eugen starrte sie nur an, rührte sich nicht. Sein Blick war nicht einmal ängstlich, nur ruhig, als ob er genau wusste, dass all das bedeutungslos war. Doch Magda kochte vor Wut. »Lass ihn in Ruhe!« schrie sie und stürmte auf das Mädchen zu. Bevor jemand reagieren konnte, hatte sie sie mit voller Wucht gestoßen. Das Mädchen taumelte, verlor das Gleichgewicht und fiel selbst in die Pfütze. Für einen Moment herrschte Stille. Dann brach Chaos aus. Das Mädchen kreischte vor Wut. Die Kinder schrien durcheinander und ehe Magda sich versah, wurde sie von starken Händen gepackt. Eine Nonne hatte sie am Arm gepackt und zerrte sie mit sich. »Ungehorsames Gör«, zischte sie. »Du brauchst eine Lektion.« Magda versuchte, sich loszureißen, doch es hatte keinen Sinn. Sie wurde in einen kleinen, dunklen Raum gesperrt. Die Nonne ließ sie einfach dort, ohne ein weiteres Wort. Die Tür wurde verriegelt und plötzlich war Magda allein. Es war nicht das erste Mal, dass sie bestraft wurde. Sie wusste, dass sie nicht weinen durfte, nicht schreien. Es machte die Sache nur schlimmer. Also lehnte sie sich gegen die kalte Wand und wartete. Die Stunden zogen sich. Sie wusste nicht, ob es Tag oder Nacht war. Ihr Körper schmerzte, ihre Hände zitterten. Doch am schlimmsten war die Angst um Eugen. War er wieder verletzt worden? War er allein? Irgendwann wurde die Tür wieder geöffnet. Ohne ein Wort wurde sie hinausgeschoben, zurück in den Schlafsaal. Magda wankte zu ihrem Bett. Ihre Beine fühlten sich schwer an, ihr Kopf dröhnte. Niemand sagte etwas. Strafen waren im Waisenhaus normal. Niemand fragte nach. Niemand half. Sie legte sich hin, zog die dünne Decke über sich und versuchte, die Schmerzen zu ignorieren. Ihr Körper war von blauen Flecken übersät. Die Kälte kroch in ihre Knochen. Dann spürte sie es. Eine Hand, die sich vorsichtig um ihre Finger legte. Eine Wärme, die sich durch ihren Körper ausbreitete. Eugen war da. Er saß neben ihr, sein Gesicht im Halbdunkel kaum erkennbar. Und dann zum ersten Mal hörte sie ihn sprechen. Es kostet ihn merklich Überwindung und Kraft. Es wirkte nicht so, dass er wirklich sprechen konnte, sondern eher, als würde er es für Magda unbedingt versuchen wollen. Seine Stimme war leise, kaum mehr als ein Flüstern. Doch die Worte, die er murmelte, waren fremd, keine Sprache, die sie kannte. Sie erkannte keinen Sinn in dem, was er sagte, aber sie hatte das Gefühl, ihn dennoch zu verstehen. Sie drückte seine Hand kräftiger. Magda wollte fragen, was es bedeutete, doch ihre Lider wurden schwer. Die Wärme umfing sie, zog sie tiefer in den Schlaf. In dieser Nacht schlief sie so ruhig wie lange nicht mehr. Sie fühlte sich geborgen und geschützt. Mit der Zeit wurde Magda zur einzigen Bezugsperson, die Eugen hatte. Es war, als wäre sie nicht nur seine Schwester, sondern auch seine Mutter geworden. Sie kümmerte sich um alles. Und das Waisenhaus ließ sie gewähren. Die Nonnen hatten längst aufgehört, sich um Eugen zu kümmern. Er war für sie nur eine Belastung, ein nutzloser Esser, der keinen Wert hatte. In ihren Augen war er ein Kind, das niemals vermittelt werden würde, das niemand haben wollte. Immer wieder kamen Erwachsene ins Waisenhaus. Wohlhabende Paare, die in gepflegten Mänteln und mit abweisenden Blicken die Reihen der Kinder musterten. Sie suchten nach gehorsamen, gesunden Jungen und Mädchen, die gut in ihre Familien passten. Magda beobachtete diese Besuche mit wachsender Angst. Sie wusste, dass ihre Zeit hier nicht ewig sein würde. Doch sie wusste auch, dass niemand Eugen mitnehmen wollte. Die Blicke der Paare, wenn sie ihn sahen, waren immer dieselben. Mitleid, dann Abneigung. Einige verzogen die Mundwinkel, als hätten sie etwas Unangenehmes entdeckt. Andere fragten leise die Nonnen nach ihm, doch sobald sie erfuhren, dass er nicht sprach, dass er hinkte, dass er Hilfe brauchte, wandten sie sich ab. Mehr als einmal hörte Magda, wie eine Nonne seufzte. Es wäre besser, wenn das Kind nicht hier wäre. Doch Magda ließ nicht zu, dass man ihn einfach vergaß. Einmal, als eine Familie sich besonders für sie interessierte, wagte eine der Nonnen es, sie zur Seite zu nehmen und leise zu sagen: »Sie wollen dich. Ohne ihn.« Magdas Herz raste. Die Frau und der Mann, die mit der Nonne sprachen, wirkten freundlich. Sie hatten ein schönes Haus, sie wollten ihr ein besseres Leben bieten. Es wäre ihre Chance gewesen, diesem kalten Ort zu entkommen. Doch sie schüttelte den Kopf. »Ich gehe nur mit meinem Bruder.« Die Nonne verzog das Gesicht. »Er ist nicht dein Bruder.« »Doch«, sagte Magda fest und wandte sich ab. Die Familie verließ das Waisenhaus ohne sie. Nach diesem Vorfall schien es, als würden die Nonnen ihre Geduld verlieren. Sie hielten es nicht mehr für nötig, sich um Eugen zu kümmern. Wenn Magda ihn behalten wollte, dann sollte sie auch für ihn sorgen. Also tat sie es. Sie brachte ihm jeden Morgen das Essen, denn sonst vergaßen die Pflegerinnen, ihm etwas zu geben. Sie half ihm beim Waschen, weil niemand sich darum scherte, ob er schmutzig war. Sie zog ihm seine Sachen an, half ihm, wenn er fiel, brachte ihn abends ins Bett. Es war harte Arbeit. Doch Magda klagte nicht. Sie erinnerte sich an ihre Mutter, daran, wie sie immer sanft gewesen war, wie sie Magda nach einem langen Tag in die Arme genommen und ihr ins Ohr geflüstert hatte: »Egal, was passiert, du bist nicht allein.« Nun war es Magda, die diese Worte weitergab. Jede Nacht, wenn die anderen Kinder schliefen und die Dunkelheit das große Schlafsaal füllte, saß sie an Eugens Bett. Sie strich ihm über die Haare, hielt seine kleine Hand und sang ihm das Lied vor, das ihre Mutter ihr vorgesungen hatte. Ein altes Schlaflied, leise und warm. Eugen sagte nichts, doch seine Augen blieben immer auf ihr. Es war, als hörte er nicht nur mit den Ohren, sondern mit seinem ganzen Wesen. Einmal, in einer besonders kalten Nacht, als Magda gerade das Lied beendet hatte, sah sie, dass Eugen sie immer noch ansah. Und dann geschah etwas Seltsames. Seine Lippen bewegten sich. Es waren keine Worte. Nur ein leises Summen, fast unhörbar. Doch es war die Melodie ihres Liedes. Magda hielt den Atem an. Eugen hatte noch nie gesungen, hatte nie einen Laut von sich gegeben, den sie verstehen konnte. Doch jetzt summte er das Lied, das ihre Mutter gesungen hatte. Ein tiefer Schauer lief ihr über den Rücken. Er war nicht nur ein hilfloses Kind, nicht nur ein stummer Junge. Etwas in ihm verstand. Vielleicht mehr, als sie begreifen konnte. Der Morgen begann wie jeder andere. Das schrille Läuten der Glocke weckte die Kinder und mit müden Gesichtern krochen sie aus ihren Betten. Magda half Eugen beim Anziehen, zog ihm die viel zu große Jacke über und strich seine widerspenstigen Haare glatt. Er sah sie mit seinem ruhigen Blick an, wie er es immer tat. Nie beschwerte er sich, nie sprach er, nie weinte er. Magda wusste, dass er ohne sie völlig hilflos wäre. Als sie in die große Halle geführt wurden, bemerkte Magda sofort, dass etwas anders war als sonst. Mehrere Erwachsene standen im Raum, gekleidet in dunkle Mäntel, mit ernsten, kühlen Gesichtern. Es waren nicht die freundlichen, gutherzigen Menschen, die hin und wieder nach Pflegekindern suchten. Nein, diese Menschen wirkten distanziert, fast leer, als hätten sie keine echten Gefühle. Wie Geschäftsleute, die zum Einkaufen in einen Großmarkt liefen, um das nächste Produkt auszuwählen, in das sie investieren können. Ihr Blick kühl und kalkuliert. Die Nonnen stellten die Kinder in einer Reihe auf. Magda sah, wie einige von ihnen hoffnungsvoll blinzelten, während andere nervös auf ihre Füße starrten. Pflegeeltern bedeuteten für manche ein besseres Leben. Für andere bedeuteten sie Abschied von den wenigen Freunden, die sie hier gefunden hatten. Die Frau, die in der Mitte stand, ging mit einer Liste in der Hand die Reihen entlang. Sie sprach kaum ein Wort, musterte die Kinder nur mit kalten, abschätzenden Blicken. Als sie bei Magda und Eugen stehen blieb, verharrte ihr Blick einen Moment länger als sonst. »Was ist mit dem Mädchen?«, sagte sie schließlich leise. Die Nonne, die neben ihr stand, verzog das Gesicht. »Das Mädchen ist eine Plage«, sagte sie. »Sie weigert sich zu gehen, wenn ihr Bruder nicht mitkommt. Ständig kümmert sie sich um ihn, als sei er ihr Eigentum. Sie macht nur Probleme.« Magda spürte, wie ihr Herz raste. Sie wusste, dass dies der Moment war, in dem sich alles entscheiden würde. Wieder würde man sie von Eugen trennen wollen. Wieder würde man ihr sagen, dass er nicht zu ihr gehörte. Bevor sie sprechen konnte, hob die Frau die Hand, um die Nonne zum Schweigen zu bringen. Dann lächelte sie. Ein seltsames, frostiges Lächeln. »Oh, das ist kein Problem«, sagte sie ruhig. »Wir wollen beide.« Magda starrte sie an. Niemand hatte je beide gewollt. Niemand wollte Eugen. Die Nonne wirkte überrascht. »Der Junge ist nutzlos. Ein Klotz am Bein. Mit diesem Krüppel werdet ihr keine Freude haben. Ihr solltet euch das gut überlegen.« Die Frau wandte den Blick keine Sekunde von Magda und Eugen ab. Ihr Lächeln veränderte sich nicht. »Wir kümmern uns um ihn. Bisher haben wir noch für jeden etwas gefunden. Machen Sie sich keine Sorgen.« Ein eiskalter Schauer lief Magda über den Rücken, doch sie zwang sich nicht zu zucken. Es gab keine andere Wahl. Wenn sie Eugen nicht hergeben musste, würde sie gehen. Sie warf der Nonne einen herausfordernden Blick zu, als wolle sie sagen, »Ich habe gewonnen.« Die Nonne schnaubte abfällig. »Wie ihr meint. Aber ihr werdet es bereuen.« Kurze Zeit später wurden Magda und Eugen mit wenigen Habseligkeiten ausgestattet. Ein altes Hemd, ein Buch mit zerfledderten Seiten. Dinge, die niemand brauchte. Dann wurden sie zu einem dunklen Auto geführt.
Die Fahrt war still. Magda saß mit Eugen auf der harten Rückbank, ihre Hand fest um seine gelegt. Vorne saßen die Frau und ein Mann, der die ganze Zeit kein Wort gesprochen hatte. Sie fuhren einfach. Kein Lächeln, keine Fragen, keine versuchte Freundlichkeit. Magda hatte ein ungutes Gefühl. Draußen zog die Landschaft vorbei, erst Dörfer, dann Felder, dann nichts als kahle Landstraßen, die sich endlos in die Ferne zogen. Das Haus, das sie schließlich erreichten, war groß, fast herrschaftlich, mit hohen Fenstern, die in der Dunkelheit wie schwarze Löcher wirkten. Magda fühlte, wie sich Eugens Hand fester um ihre schloss. Die Frau stieg aus und öffnete die Tür. »Kommt«, sagte sie schlicht. Magda zögerte. Doch dann führte sie Eugen an der Hand aus dem Wagen. Als sie durch die schwere Tür traten, umfing sie eisige Luft. Das Haus war leer. Kein Lachen, keine Bilder, keine Wärme. Nur Stille. Magda hatte von Anfang an das Gefühl, dass dieses Haus kein Zuhause war. Es war groß, beinahe herrschaftlich, aber es wirkte kalt und leer.
Keine Bilder, keine persönlichen Gegenstände, keine Wärme. Die hohen Decken und die dunklen Holzbalken ließen die Räume unnatürlich groß erscheinen. Und selbst wenn draußen die Sonne schien, blieb es im Inneren düster. Die Pflegeeltern, die Magda und Eugen aufgenommen hatten, gaben sich keinerlei Mühe, ihnen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. Sie stellten ihnen Essen hin, sorgten dafür, dass sie saubere Kleidung hatten, doch es gab keine liebevollen Worte, keine Streicheleinheiten, keine Anzeichen von Zuneigung. Es war, als hätten sie zwei leere Hüllen aufgenommen, nicht zwei Kinder mit einer Geschichte. Die Tage verstrichen in beklemmender Routine. Sie bekamen keine Aufgaben, wurden nicht zum Spielen aufgefordert. Es schien niemanden zu interessieren, was sie taten, solange sie sich an die Regeln hielten. Und die Regeln waren unausgesprochen, aber unmissverständlich. Keine Fragen stellen, nicht stören, keine Türen öffnen, die verschlossen waren. Eugen war in den ersten Tagen ungewöhnlich still. Magda war es gewohnt, dass er nicht sprach, doch seine Augen sagten oft mehr, als Worte es jemals könnten. Jetzt waren sie oft auf den Boden gerichtet, und wenn die Pflegeeltern im Raum waren, mied er sie. Besonders vor dem Mann hatte er Angst. Magda bemerkte es sofort. Der Mann sprach selten, bewegte sich langsam, lautlos, wie ein Schatten, der durch die dunklen Flure glitt. Er beobachtete Eugen manchmal aus den Augenwinkeln, sagte nichts, doch sein Blick war nicht der eines besorgten Vaters. Es war ein kalter, prüfender Blick, als überlege er, ob der Junge irgendeinen Nutzen für ihn haben könnte. Magda ließ Eugen nicht aus den Augen. Nachts hörte sie Geräusche. In den ersten Nächten dachte sie, es wäre nur ihr eigenes Unwohlsein, das sie wach hielt. Das Haus war alt, es knarrte, der Wind rüttelte an den Fensterläden. Doch je länger sie lauschte, desto klarer wurden die Geräusche. Schritte. Nicht die Schritte von jemandem, der nachts auf die Toilette ging oder sich ein Glas Wasser holte. Nein, es waren leise, bedachte Schritte, die auf dem Flur hin und her gingen, als würde jemand patrouillieren. Einmal war Magda sich sicher, dass sie direkt vor ihrer Tür stehen geblieben waren. Ihr Atem stockte. Sie hielt Eugen fest, der tief schlief, sein kleiner Körper warm neben ihr. Dann, nach einigen endlosen Momenten, entfernten sich die Schritte wieder. Es gab einen Raum, den sie nicht betreten durften. Die Tür war immer verschlossen. Sie war schwarz lackiert, mit schweren, eisernen Beschlägen. Magda hatte sich anfangs nichts dabei gedacht. Es gab oft verschlossene Räume in großen Häusern. Vielleicht war es eine Abstellkammer, vielleicht ein Büro. Doch mit jedem Tag wuchs das Gefühl, dass hinter dieser Tür etwas lauerte. Sie konnte es nicht erklären, aber manchmal, wenn sie daran vorbeiging, schien die Luft dort kälter zu sein. Eines Tages, als sie mit Eugen allein war, konnte sie der Versuchung nicht widerstehen. Sie legte die Hand auf das kalte Holz. Es war still dahinter, kein Geräusch. Langsam legte sie die Finger um den Türknauf. Er war kalt und unbeweglich. Nicht. Eugen hatte plötzlich gesprochen. Magda zuckte zusammen. Sie hatte seine Stimme noch nie so klar gehört. Sie drehte sich zu ihm um, doch er schüttelte nur leicht den Kopf. Seine dunklen Augen waren ernst. Nicht, wiederholte er leise. Magda ließ den Türknauf los. In diesem Moment hörte sie Schritte. Die Frau stand am Ende des Flurs und sah sie an. Ihr Gesicht war reglos, doch ihre Augen fixierten Magda mit kühler Intensität. »Geh von der Tür weg.« Magda schluckte schwer und trat einen Schritt zurück. Die Frau kam näher, langsam, mit ruhigen Bewegungen, als wolle sie ihr keine Angst machen. Doch ihr Lächeln war frostig, leer. »Ein Kind sollte nicht so neugierig sein«, sagte sie. Dann drehte sie sich um und ging. Magda stand da, das Herz hämmernd in ihrer Brust. Sie wusste es nun. Etwas in diesem Haus war nicht in Ordnung, und sie würden es bald herausfinden. Die Unruhe ließ Magda nicht los. Seitdem sie die schwarze Tür berührt hatte, beobachtete die Frau sie genauer. Ihr Blick war kälter als sonst, abwartend. als wüsste sie, dass Magda früher oder später etwas tun würde. Eugen sprach nicht mehr, nicht einmal in seinem leisen Murmeln. Nachts hielt er sich noch dichter an Magda. Wenn Schritte auf dem Flur zu hören waren, drückte er sein Gesicht gegen ihre Schulter. Es war nicht nur Angst, es war, als wüsste er etwas. Magda konnte nicht schlafen. Nicht solange sie wusste, dass etwas hier nicht stimmte. Eines Nachts hörte sie es wieder. Ein Klopfen. Nicht an ihrer Tür. Nicht laut. Aber da. Eine Unterhaltung. Sie konnte nicht verstehen, was gesagt wurde, aber sie konnte hören, dass es mehrere Stimmen waren. Mit irgendwelchen Personen unterhielten sich die Pflegeeltern nachts. Sie hielt den Atem an und schob vorsichtig die Decke zur Seite. Eugen regte sich nicht. Langsam setzte sie ihre Füße auf den kalten Boden. Ihr Herz raste. Sie öffnete die Tür einen Spalt. Nichts. Der Flur war leer. Doch sie spürte es, nicht mit Worten. Mit einer Präsenz, als wäre das Böse in das Haus gekommen. Magda trat hinaus. Sie wusste nicht, warum ihre Schritte sie in den hinteren Teil des Hauses führten. Vielleicht war es die Art, wie die Dunkelheit dort dichter war. Vielleicht war es der Luftzug, der kaum spürbar durch die Wände strich. Vielleicht war es Schicksal. Sie wusste es nicht. Doch sie wusste, dass sie jetzt nicht umkehren konnte. Die schwarzen Dielen knarrten leise unter ihren Füßen. Jede Tür, an der sie vorbeiging, war geschlossen. Bis auf eine. Eine, die leicht offen stand. Sie hörte unten, wie die Pflegeeltern eine kleine Gruppe von Männern zur Haustür brachte. Magda schluckte, ihre Hände zitterten. Langsam drückte sie die Tür auf. Dahinter war Dunkelheit. Sie trat ein. Ein schwaches Licht flackerte auf. Eine Glühbirne, die an der Decke baumelte. Der Raum war klein, vollgestopft mit alten Regalen. Staub lag auf den Oberflächen. Papierstapel, Ordner, Dokumente. Ihr Blick fiel auf den großen Tisch in der Mitte. Ein Buch lag dort aufgeschlagen. Sie trat näher. Die Seiten waren vollgeschrieben. Namen, reihenweise Namen. Sie kannte einige davon, Kinder aus dem Waisenhaus. Jene, die adoptiert wurden und nie zurückkamen. Magda blätterte weiter. Die Namen hörten nicht auf. So viele. Einige waren durchgestrichen. Zu viele. Ihr Magen zog sich zusammen. Ihre Hände zitterten, als sie nach einem anderen Blatt griff. Kein Adoptionspapier. Ein Vertrag. Für ein Kind. Mit einem Preis. Sie spürte, wie sich ihr Magen verkrampfte. Auf dem Vertrag stand ihr eigener Name. Die Luft im Raum wurde dünner. Magda sah weitere Listen. Namen, Daten. Einige mit Adressen, einige ohne. Manche Kinder wurden an Familien weitergegeben. Andere verschwanden. Ohne Spur. Ohne Erklärung. Sie war nicht die Erste hier. Sie war nicht die Erste, die dachte, sie hätte ein Zuhause gefunden. Aber sie würde die Nächste sein, die verschwand, wenn sie nichts unternahm. Ein Geräusch ließ sie erstarren. Schritte. Jemand kam. Magda riss das Papier an sich, löschte das Licht, drückte sich in die Ecke. Der Türknauf bewegte sich. Dann Stille. Sie hörte den Atem in ihren Ohren rauschen. Die Tür blieb zu. Nach einer gefühlten Ewigkeit entfernten sich die Schritte wieder. Sie wartete. Noch länger. Dann schlich sie zurück, so leise sie konnte, zurück in ihr Zimmer, zurück zu Eugen. Er schlief. Oder tat so. Magda versteckte die Papiere unter der Matratze. Sie wusste es nun. Sie mussten hier raus. Schnell. Magda wusste, dass ihnen die Zeit davonlief. Sie hatte den Vertrag gesehen. Den Beweis, dass sie und Eugen nicht als Pflegekinder aufgenommen worden waren, sondern als Ware. Ihr Name stand auf der Liste und das Datum rückte näher. Sie hatte gehofft, dass sie einen Fluchtplan ausarbeiten könnte, doch nun war es zu spät. Am nächsten Morgen war die Atmosphäre im Haus anders. Die Frau beobachtete Magda mit einem seltsamen, abwartenden Blick. Der Mann sprach noch weniger als sonst, bewegte sich leise durch die Räume, als würde er auf den richtigen Moment warten. Eugen war unruhig. Er wippte auf und ab, zog die Knie an die Brust und murmelte leise vor sich hin. Es klang nicht nach normalen Worten, sondern nach einem seltsamen, unverständlichen Rhythmus. Fast wie ein Gebet. Magda versuchte, ihn zu beruhigen, doch er zuckte zusammen, als hätte er etwas gesehen, das sie nicht wahrnahm. Dann kam der Moment, vor dem sie sich gefürchtet hatte. Die Frau trat in ihr Zimmer. Ihre Lippen waren schmal zusammengepresst, ihre Augen eiskalt. In ihrer Hand hielt sie den Vertrag. »Du dachtest, du könntest es verstecken?« Ihre Stimme war ruhig, aber voller Gift. Magda wollte aufspringen, doch der Mann war schneller. Grobe Hände packten sie an den Armen, hielten sie fest. Sie strampelte, trat um sich, doch sein Griff war wie ein Schraubstock. »Lass mich los!« schrie sie, doch niemand hörte sie. Eugen schrie ebenfalls, ein kehliger Laut, wie ein verwundetes Tier. Er zappelte, versuchte, sich aus seinem Bett zu winden, doch der Mann drehte sich zu ihm um. »Bring ihn zum Schweigen«, befahl er der Frau. Magda konnte nicht ertragen, was als nächstes geschah, doch sie war machtlos. Das Geräusch von harten Seilen, die auf Spannung gezogen werden. Ein dumpfer Aufprall von Schlägen. Dann war Eugen plötzlich still. Ihr Herz setzte aus. »Nein! Eugen!« Sie kämpfte gegen den Griff des Mannes, aber er ließ nicht nach. Sie fixierten Eugen im Bett. Seine Arme waren mit groben Seilen an das Bettgestell gebunden, seine Beine ebenfalls. Die Frau stopfte ihm ein Tuch in den Mund, sodass er nur noch gedämpft wimmern konnte. Magda fühlte heiße Tränen über ihre Wangen laufen. »Lasst ihn in Ruhe! Bitte!« Die Frau trat an sie heran, strich ihr mit falscher Sanftheit über das Gesicht. »Jetzt hör mir gut zu«, sagte sie leise. »Heute Abend wird jemand kommen. Ein Mann, der sehr viel für dich bezahlt hat.« Magda schnappte nach Luft. »Du wirst dich benehmen«, fuhr die Frau fort, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. »Du wirst hübsch aussehen. Du wirst tun, was man dir sagt.« Magda riss sich los, trat nach ihr, doch die Frau packte sie am Kinn und zwang sie, ihr in die Augen zu sehen. »Wenn du nicht tust, was man dir sagt, wenn du dich weigerst oder versuchst zu entkommen...« Sie ließ den Blick zu Eugen gleiten. Magda wusste sofort, was sie meinte. »Nein, bitte, ich mach alles, was ihr wollt, aber tut ihm nichts.« Die Frau lächelte. »Das hoffe ich doch.« Sie wurde in ein anderes Zimmer gebracht. Ein Spiegel stand an der Wand, eine alte Kommode mit Kleidung darauf. Nichts an diesem Raum fühlte sich normal an. Die Frau legte ihr ein Kleid hin. Es war sauber, ordentlich und von hochwertiger Qualität, nicht das, was Magda sonst trug. »Zieh das an.« Magda tat es nicht. Die Frau trat näher, packte sie an den Haaren und zischte, »Jetzt!« Zitternd zog Magda das Kleid über. Dann wurde sie allein gelassen. Sie hörte nichts aus dem anderen Raum. Kein Geräusch von Eugen. Sie sank auf den Boden, presste die Hände an ihr Gesicht. Dann tat sie das Einzige, was ihr noch blieb. Sie betete. »Bitte, Gott, bitte, hilf uns! Hilf Eugen!« Aber es kam keine Antwort. Und die Tür öffnete sich erneut. Magda wurde von zwei kräftigen Händen aus dem Stuhl gezogen. Ihr Körper fühlte sich taub an, ihre Gedanken rasten. Der alte Mann wartete. Die Frau hatte es ihr gesagt. Ihr Schicksal war besiegelt, wenn sie nicht mitspielte. Und Eugen? Sie schleppten ihren Bruder in das Vorzimmer des Kellers. Magda sah, wie seine kleinen Hände zuckten, wie seine Schultern bebten. Er war gefesselt. Sein Mund mit einem Stoffknebel verschlossen. Seine dunklen Augen waren auf sie gerichtet, und zum ersten Mal seit ihrer Ankunft sah sie Angst darin. »Du weißt, was passiert, wenn du uns enttäuschst«, flüsterte die Frau. Magda spürte, wie ihr Magen sich zusammenzog. Sie konnte nicht gewinnen. Sie konnte nicht kämpfen, nicht gegen sie. Langsam schritten ihre Füße durch den dunklen Korridor.
Der Raum, in dem sie erwartet wurde, war klein, stickig. Der alte Mann saß bereits in einem schweren Ledersessel. Sein Gesicht war blass, sein Lächeln gierig. »Wundervoll«, murmelte er. Magda wollte schreien, doch sie sagte nichts. Sie wollte rennen, doch sie konnte nicht. Sie wollte beten, doch was brachte es? Sie trat ein. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss. Dann bebte der Boden. Ein tiefes, hallendes Grollen zog durch das Haus. Magda hielt den Atem an. Die Luft knisterte, als wäre sie elektrisch aufgeladen. Und dann hörte sie es. Eine Stimme. Tief. Mächtig. »Schließ die Augen, Magda.« Sie zuckte zusammen. Sie kannte diese Stimme nicht, aber dennoch kam sie ihr vertraut vor. »Du darfst mich nicht ansehen.« Sie wollte wissen, warum. Sie wollte verstehen, doch noch bevor sie sich umdrehen konnte, wusste sie, dass sie gehorchen musste. Es war eine Kraft, die nicht für menschliche Augen bestimmt war. Dann war er da. Hinter ihr erhob sich ein Schatten. Gewaltig. Größer als jedes Lebewesen, das je auf dieser Erde gewandelt war. Die Luft wurde schwer, als würde der gesamte Raum unter seinem Gewicht zusammenbrechen. Der alte Mann stand erstarrt da, unfähig, auch nur einen Schritt zurückzuweichen. Sein Gesicht war aschfahl, sein Atem ging stoßweise. Eugen war nicht mehr der humpelnde, schwache Junge. Er war ein Krieger, ein göttliches Wesen, das sich in seiner vollen Pracht offenbarte. Sein Körper war über 2,5 Meter hoch, massiv gebaut wie aus Marmor gemeißelt, doch gleichzeitig von unnatürlicher Leichtigkeit. Jeder Muskel, jede Sehne war perfekt definiert, als wäre er ein Wesen, das für den Krieg geschaffen wurde. Seine Haut schimmerte in einem goldenen Licht, durchzogen von feinen Rissen, aus denen pures Feuer zu pulsieren schien. Seine Arme waren gewaltig, Hände so groß, dass sie einen menschlichen Schädel mit Leichtigkeit umschließen konnten. Seine Brust war breit, von einer leuchtenden Rüstung umschlossen, die nicht aus Metall, sondern aus reiner Energie bestand. Doch es waren die Flügel, die ihn wahrhaftig unirdisch machten. 4 riesige Flügel, jeder größer als ein Mensch, entfalteten sich mit einem ohrenbetäubenden Schlag. Sie bestanden aus unzähligen, schimmernden Federn, doch an ihren Spitzen brannte göttliches Feuer. Jede Bewegung erzeugte Funken, die in der Luft tanzten, als wären sie lebendig. Seine Augen glühten wie 2 Sonnen, durchdringend, unmenschlich, ohne Pupillen oder Iris. Sie waren nichts als reines Licht, als brenne das gesamte Universum in ihnen. Er bewegte sich nicht wie ein Mensch. Er glitt, schwebte über den Boden, als wäre die Schwerkraft für ihn bedeutungslos. Er war kein Kind, kein Mann, kein Wesen dieser Welt. Er war Vergeltung. Der alte Mann versuchte zurückzuweichen, stolperte über seine eigenen Füße, doch es gab kein Entkommen. Eugen hob eine seiner riesigen Pranken und packte den Mann am Kopf. Es war mühelos. Die Finger schlossen sich um den Schädel wie eine eiserne Falle. Der Mann schrie auf, trat verzweifelt um sich. Seine Nägel rissen über die glänzende Haut des Wesens, doch Eugen zeigte keine Reaktion. Dann begann der Druck. Ein Knirschen ertönte. Die Haut des alten Mannes dehnte sich, als der Druck zunahm. Seine Augen traten hervor. Panik brannte in seinem Blick, während sein Gesicht sich zu einem grotesken Ausdruck purer Angst verzog. Sein Kreischen wurde zu einem erstickten Röcheln, als seine Schädeldecke nachgab. Blut quoll aus seinen Augenhöhlen, lief an den Seiten seines Kopfes hinab. Sein Schädel hielt dem Druck nicht mehr stand. Mit einem feuchten, brechenden Knacken zerbarst der Knochen, sein Hirn spritzte hervor, vermischt mit zähem rotem Fleisch. Eugen ließ die leblosen Überreste fallen. Der Körper des alten Mannes sackte in sich zusammen, sein Kopf nicht mehr als ein blutiger Klumpen zwischen den gewaltigen Fingern des Erzengels. Die Pflegeeltern standen in der Tür. Ihre Gesichter verzerrten sich zu reinen Masken des Entsetzens. »Gott, mein Gott«, flüsterte die Frau. Eugen drehte sich langsam in ihre Richtung. »Sprecht seinen Namen nicht aus. Ihr habt seinen Schutz nicht verdient.«
Und dann bewegte er sich. Bevor der Mann auch nur einen Laut von sich geben konnte, war Eugen bereits bei ihm. Seine riesige Hand packte den Mann am Arm. Ein Knacken, dann ein ekelerregendes Reißen. Der Mann schrie, doch Eugen ließ ihn nicht los. Er drehte den Arm nach hinten, als wäre er nichts weiter als ein Stück brüchiges Holz. Der Knochen trat hervor, riss die Haut auf, Blut spritzte in hohem Bogen über den Boden. Mit einer zweiten Bewegung packte er das andere Handgelenk. Ein weiteres Knacken, gefolgt von einem qualvollen Schrei. Die Arme des Mannes hingen nun nur noch an blutigen Fetzen. Doch Eugen war nicht fertig. Er trat einen Schritt zurück, musterte sein Werk für einen kurzen Moment. Dann packte er mit beiden Händen die Oberschenkel seines Opfers. Mit einer mühelosen Bewegung zog er die Beine auseinander. Das Fleisch spannte sich für einen Moment, als würde der Körper selbst sich weigern, nachzugeben. Doch dann ein Ruck. Knochen barsten wie morsches Holz. Muskeln rissen. Blut spritzte in Fontänen aus den offenen Wunden. Die Schreie des Mannes waren kaum noch menschlich. Ein gurgelndes, zitterndes Kreischen, das immer leiser wurde. Sein Körper war nur noch ein Torso. Nutzlos. Wimmernd lag er auf dem Boden, sein Blick flehend auf seine Frau gerichtet, die sich langsam rückwärts bewegte, ihr Mund geöffnet, doch unfähig, auch nur ein Wort hervorzubringen. Eugen sah ihn an. Seine riesige Hand glitt an den Hals des Mannes. Er packte ihn, hob ihn mühelos hoch. Dann zog er. Sehnen rissen, die Wirbelsäule knackte, die Haut spannte sich über das Fleisch, bis sie platzte. Mit einem einzigen grausamen Ruck riss Eugen den Kopf des Mannes ab. Nicht nur den Schädel. Die gesamte Wirbelsäule folgte, ein blutiges, dampfendes Relikt, das noch zuckte, während der Körper auf den Boden klatschte. Er ließ den Kopf fallen. Nun wandte er sich der Frau zu. Sie rannte. Doch er war schneller. Mit einer einzigen Bewegung war er bei ihr. Seine riesige Hand packte ihre Kehle und hob sie mühelos in die Luft. Ihre Beine zappelten, ihre Finger krallten sich an seinen Arm, doch er war unberührbar. Seine brennenden Augen musterten sie, durchdrangen sie. Ekel lag in seinem Blick. Dann riss er mit seiner freien Hand ihr Kleid von ihrem Körper. Das dünne Stofffetzchen zerriss in einem Augenblick, und ihre nackte Haut war dem Licht ausgesetzt, das von ihm ausging. Sie weinte, wimmerte, versuchte sich zu bedecken, doch es gab keine Gnade mehr. Eugen hielt sie noch einen Moment so, als wollte er ihr ihre eigene Erbärmlichkeit zeigen. Dann setzte er seine Pranke auf ihre Schulter, ließ seine Finger über ihre Haut gleiten. Er packte. Die Nägel seiner riesigen Hand drangen in ihr Fleisch, krallten sich tief in das, was sie am Leben hielt. Dann zog er. Die Haut löste sich. Mit einem einzigen, unbarmherzigen Ruck zog er ihr die gesamte Haut vom Körper, als wäre sie nicht mehr als ein Kleidungsstück. Der rote, nackte Fleischklumpen, der zurückblieb, zuckte, zitterte, unfähig zu schreien, da ihre Lungen bereits in purer Agonie erstickt waren. Eugen warf den leblosen Körper in die Ecke des Raumes, als wäre er nichts weiter als Müll. Dann trat Stille ein. Blut tränkte die Wände. Das Haus war erfüllt von Verwesung und verbrannter Haut. Doch Magda hatte nichts davon gesehen. Sie hatte die Augen geschlossen. Die ganze Zeit. Magda spürte, wie sich der Raum um sie herum veränderte. Die Luft war noch immer schwer von Blut und verbrannter Haut. Doch es war, als würde alles in eine seltsame Stille tauchen. Dann fühlte sie ihn. Seine riesige Hand legte sich sanft auf ihre Schulter. »Es ist vorbei, Magda«, sagte er. Seine Stimme war tief, gewaltig, aber voller Wärme. Sie öffnete die Augen nicht. »Was geschieht jetzt?«, fragte sie leise. Eugen schwieg einen Moment, dann spürte sie, wie ihr Körper plötzlich schwerelos wurde. Er hob sie hoch. Seine Arme waren stark, aber nicht hart. Sie fühlte sich sicher in seinem Griff, als hätte sie nie irgendwo anders hingehört. Dann geschah das Unfassbare. Ein gewaltiger Schlag hallte durch die Nacht. Magda spürte einen Luftstrom, der ihre Haut streichelte, als etwas Mächtiges sich bewegte, seine Flügel. Mit einer einzigen Bewegung stieß er sich vom Boden ab. Magda fühlte, wie sie in die Höhe schossen. Der Wind riss an ihren Haaren, ihre Lungen füllten sich mit kalter Nachtluft. Sie klammerte sich an ihn, wagte es nicht, die Augen zu öffnen. Sie spürte die Kraft, die von ihm ausging, als er mit mächtigen Schlägen durch die Dunkelheit flog. Sekunden verstrichen, oder vielleicht Minuten. Sie konnte es nicht sagen. Dann spürte sie, wie sich der Boden unter ihren Füßen verfestigte. Er hatte sie abgesetzt. »Magda«, sagte er leise. Sie wagte es noch immer nicht, ihre Lider zu heben. »Wo sind wir?«, flüsterte sie. »Vor dem Waisenhaus.« Ihr Magen zog sich zusammen. »Ich will nicht zurück.« Er legte eine riesige Hand an ihre Wange. »Du wirst nicht zurückgehen. Aber ich muss noch etwas tun.« Sie schluckte schwer. »Was?« Seine Stimme wurde sanft. »Du darfst mich nicht ansehen, Magda. Kein Mensch darf mich in meiner wahren Gestalt sehen. Es hätte Konsequenzen.« Sie nickte nur, unfähig zu sprechen. Seine Flügel schlugen erneut, der Wind zischte um sie herum. »Danke, Magda«, sagte er leise. Sie spürte, wie ihr die Tränen in die geschlossenen Augen krochen. »Wofür?« »Für deine Liebe, für deine Fürsorge, für alles.« Dann war er fort. Doch sie spürte ihn noch immer. Ein gewaltiger Schlag ließ die Mauern erzittern. Fenster zerbarsten, Türen sprangen aus den Angeln. Ein brennendes Licht tauchte das Gebäude in gleißende Helligkeit. Dunkle Gestalten rannten durch die Gänge, Schreie hallten von den Wänden wider. Die Nonnen stürzten aus ihren Zimmern, in ihren Gesichtern stand panische Angst. Der Erzengel war gekommen. Eugen landete mitten im großen Schlafsaal. Seine Füße berührten kaum den Boden, sein Körper umhüllt von göttlicher Macht. Sein Schwert war nicht aus Metall geschmiedet. Es bestand aus reinem Licht, aus brennender Energie, die die Dunkelheit zerriss. Die erste Nonne, die sich ihm entgegenstellte, hob zitternd die Hände. »Gnade!« schrie sie. Eugen kannte keine Gnade. Mit einer einzigen Bewegung trennte sein Schwert sie in der Mitte durch. Das Licht glitt durch Fleisch und Knochen, als wären sie aus Butter. Ihr Leib fiel in zwei blutige Hälften auf den Boden, dampfend, als hätte das Licht sie von innen verbrannt. Die anderen schrien. Sie rannten, versuchten zu fliehen. Doch Eugen war schneller. Er bewegte sich mit unmenschlicher Geschwindigkeit durch die dunklen Gänge, das Flackern seines Schwertes die einzige Spur seiner tödlichen Präzision. Er packte eine der Pflegerinnen am Genick, hob sie hoch. Sie kratzte an seiner Haut, weinte, bettelte. »Bitte!« »Bitte nicht!« Er ließ sie nicht los. Mit einer einzigen Bewegung riss er ihren Kopf von den Schultern. Das Geräusch von reißendem Fleisch hallte durch die Gänge. Blut spritzte in einem hohen Bogen über die Wände. Ein Mann versuchte, sich unter einem Tisch zu verstecken. Eugen trat an ihn heran, packte den schweren Holztisch mit einer Hand und schleuderte ihn gegen die Wand. Dann sah er hinunter auf den Wimmernden. »Ihr habt Kinder verkauft. Ihr habt sie misshandelt. Ihr habt ihnen die Hoffnung genommen.« Er hob das Schwert. Ein Schrei. Dann Stille. Seine Flügel brannten. Sein Schwert loderte. Die Nonnen versuchten, in die Kirche des Waisenhauses zu rennen, versuchten zu beten. Doch ihre Gebete blieben ungehört. Eugen folgte ihnen. Die riesigen Kirchentüren barsten auf, als er durch sie schritt. Die Frauen standen weinend vor dem Altar, hielten Kreuze in den Händen, flehten um Vergebung. »Wir wussten es nicht! Lüge!« Eugen schwang sein Schwert. Die erste wurde enthauptet. Die zweite vom Licht durchbohrt, ihr Körper löste sich in Asche auf. Die letzte kniete vor ihm, Tränen liefen über ihr faltiges Gesicht. »Erbarmen!« Seine Augen glühten. »Gott hat euch bereits vergessen.« Dann senkte er sein Schwert ein letztes Mal. Das Waisenhaus brannte. Flammen leckten an den Mauern, der Himmel war in gespenstisches Licht getaucht. Dann Stille. Die Türen des brennenden Gebäudes sprangen auf. Kinder rannten ins Freie, schreiend, wimmernd, einige zu jung, um zu verstehen, was geschehen war. Sie suchten nach jemandem, nach einer rettenden Hand. Dann sahen sie Magda. Die Älteren liefen als Erste auf sie zu, dann die Jüngeren. Magda öffnete die Arme und die Kinder drängten sich an sie. Sie fühlten sich sicher. Von Eugen war keine Spur. Doch Magda wusste, dass er da war und dass er für immer über sie wachen würde. Eugen kniete in der endlosen Weite zwischen Himmel und Erde. Er war nicht mehr in der Welt der Menschen, aber auch nicht mehr in der des Göttlichen. Um ihn herum gab es nichts als Licht. Reines, alles durchdringendes Licht. Es war keine Sonne, kein Feuer, sondern ein Bewusstsein, eine unermessliche Präsenz, die ihn vollständig umfing. Dann sprach sie: Eugen. Die Stimme war überall und nirgendwo. Sie war nicht laut, nicht zornig, nicht sanft. Sie war einfach. Absolut. Eugen schloss die Augen. Er wusste, dass dies der Moment war, den er nicht mehr aufhalten konnte. Du hast dich eingemischt. Ja. Du hast dein göttliches Gebot gebrochen. Ja. Eine lange Stille folgte. Eugen wusste, dass es keine Entschuldigung gab. Er war gesandt worden, um zu beobachten, ein stiller Zeuge der Menschen zu sein. Nicht mehr. Doch er hatte es nicht ertragen. Er hatte gesehen, was Magda durchgemacht hatte. Die Einsamkeit, die Verzweiflung, die endlose Grausamkeit derer, die über sie Macht hatten. Er hatte sie beschützen wollen. Und er hatte sich entschieden. Ich bereue es nicht. Die Luft vibrierte unter seinen Worten. Und doch kennst du die Konsequenzen. Ja, du hast deine Macht missbraucht. Du hast gerichtet, wo du nicht hättest richten dürfen. Diese Menschen. Eugen hob den Kopf. Seine Augen brannten noch immer in göttlichem Licht, aber sie waren nicht mehr die eines Engels. Sie waren die eines Kindes, das zu viel gesehen hatte. Sie haben es verdient. Es stand dir nicht zu, zu entscheiden. Nein, sagte Eugen leise. Aber ich habe es getan. Wieder diese endlose, alles verschlingende Stille. Dann ein sanftes Seufzen, das durch das Licht floss wie der Wind über das Meer. Wie möchtest du Buße tun? Eugen wusste, dass er um Vergebung bitten konnte. Er wusste, dass er um Gnade flehen könnte. Doch das wollte er nicht. Ich möchte nicht zurückkehren. Nicht zurück zu uns? Nein. Eugen atmete tief durch. Er wusste, was er wollte, was er die ganze Zeit gewollt hatte. Ich möchte leben. Das Licht bewegte sich, als hätte es einen Moment lang gezögert. Du willst ein Sterblicher sein? Ja. Du möchtest Schmerz erfahren? Schwäche, Krankheit, den Tod. Ja. Warum? Eugen schloss die Augen. Er sah Magda vor sich. Ihre Hände, die ihn hielten. Ihre Augen, die ihn nie voller Angst angesehen hatten. Ihre Stimme, die ihn in dunklen Nächten getröstet hatte. Sie hatte ihn nicht als Engel gesehen. Sie hatte ihn als ihren Bruder gesehen. Weil sie mich so lieben konnte, wie ich war. Das Licht wurde heller. Es war kein Zorn darin, kein Urteil, nur das, was unausweichlich war. So sei es. Dann spürte Eugen es. Die Wärme, die durch seine Adern floss, wurde kalt. Die Macht, die ihn durchdrungen hatte, zog sich zurück. Er fiel. Er spürte, wie seine Flügel sich auflösten, wie seine Knochen kleiner wurden, weicher, wie die göttliche Kraft aus seinem Körper wich, bis nichts mehr von ihr übrig war. Der Sturz schien ewig zu dauern. Dann kam der Aufprall. Magda hörte das Geräusch, ein dumpfer Schlag, nicht weit von ihr entfernt, ein Körper, der auf die Erde fiel. Sie riss die Augen auf. Vor ihr, mitten im Gras, lag ein Junge. Er war klein, schmächtig, sein Körper in nichts als zerrissenen Stofffetzen gehüllt. Seine Haut war blass, aber nicht mehr von göttlichem Licht durchzogen. Er wirkte normal. Sein Brustkorb hob und senkte sich schwer, als würde er zum ersten Mal atmen. Magda erkannte ihn sofort. »Eugen!« Sie stürzte zu ihm, fiel auf die Knie, zog ihn in ihre Arme. Er war warm. Er war lebendig. Er war kein Engel mehr. »Eugen! Wach auf!« Ihre Finger strichen über seine Wangen, suchten nach einer Reaktion. Dann, seine Augen öffneten sich. Sie waren nicht mehr brennend. Sie waren dunkel, tief, voller Emotion. Er blinzelte, als müsse er sich an das Licht der Welt gewöhnen. Dann sah er sie an. Er lächelte schwach. »Ich bin zurück.« Magda keuchte, Tränen stiegen ihr in die Augen. Sie packte ihn fester, hielt ihn, als könnte er ihr noch einmal entrissen werden. »Du bist zurück.« Eugen schloss langsam die Augen und schmiegte sich an ihre Schulter. Er war nicht mehr göttlich. Er war sterblich. Aber er war ihr Bruder. Und das war genug.